Esterbuch und im Zentrum soll wirklich die Wandlung von Esthers Verhalten stehen. Wir hatten beim letzten Mal gesehen, wie Haman dazu kommt, alle Juden im Persischen Reich töten zu wollen, wie die Briefe zur Vernichtung verschickt worden sind. Und wie sich am Anfang von Kapitel 4 herausstellt, hat Esther im Palast wohl nichts davon gewusst. Und es ist erst als Mordechai Boten schickt, beziehungsweise der Eunuch von Esther mit ihr zwischen beiden hin und her rennt, dass sie erfährt, was geschieht. Er erscheint zunächst mal in Sack und Asche gekleidet vor dem Tor, was eigentlich eben verboten ist. Man darf in solcher Kleidung nicht zum König kommen, und Esther schickt ihm zunächst andere Kleider, die lehnt er aber ab und lässt ihr dann eben mitteilen, was geschehen ist. Und er fordert sie auf, dass sie zum König gehen und für ihr Volk bitten soll. Wobei der König ja noch gar nicht weiß, dass sie Jüdin ist. Wir hatten ja in den Kapiteln vorher gehört, dass sie nicht gesagt hat, was ihre Herkunft ist. Und Esther weigert sich zunächst. Sie sagt, dass wenn man ungerufen zum König kommt, darauf die Todesstrafe steht, und sie eben auch schon lange nicht mehr zum König gerufen worden ist. Und dann sagt Mordechai, wenn du es jetzt nicht tun wirst, dann wird uns Hilfe von einem anderen Ort kommen. Das ist so einer der klassischen Orte, wo man eigentlich erwarten würde, dass gesagt wird, wird Gott uns helfen. Das werden wir noch in der Sitzung sehen, wo wir uns mit diesem Thema des Nichtauftretens Gottes befassen. Und schließlich entringt sich Esther dann durch und fordert Mordechai auf, für alle Juden ein dreitägiges Fasten auszurufen, das sie selber mit ihren Dienerinnen auch einhält. Danach geht sie zum König, und sie hat Glück, dass er ihr das Zepter reicht, als sie im Hof steht, und sie von daher nicht sterben muss. Und er fragt sie auch, was sie möchte. Und anstatt zu sagen, so wie Mordechai es gesagt hatte, dass sie um ihr Volk bitten soll, lädt sie ihn und Haman zu einem Gelage bei sich ein. Und damit fängt eigentlich ja der ganze Plan, den sie offensichtlich entwickelt hat, an. Und Haman fühlt sich sehr geschmeichelt, natürlich, dass nur er mit dem König zusammen bei der Königin eingeladen ist. Kann es aber trotzdem, obwohl er ja diesen, wie es ihm zumindest aussieht, Erfolg hat, trotzdem nicht verschmerzen, dass er wieder Mordechai sieht, der vor ihm nicht niederfällt. Und dann rät ihm seine Frau Seresh, er soll doch einfach einen Pfahl schon mal aufstellen, auf dem er Mordechai aufhängt, und dann zum König gehen und ihm das sagen, in der Erwartung, dass das klappen würde. Und bei dem Gelage ist der König natürlich jetzt schon einigermaßen angespannt, was denn Esther nun eigentlich will, aber auch da sagt sie es noch nicht, sondern sagt zu ihm, er und Haman sollen dann noch am nächsten Tag nochmal zum Gelage kommen, und dann würde sie sagen, was sie eigentlich möchte. Und damit ist natürlich eine hohe Spannung erreicht, zu der wir dann nächstes Mal kommen werden, was auch dazu führen wird, am Anfang von Kapitel 6, dass der König nicht einschlafen kann vor lauter Überlegungen, was denn da nun eigentlich passiert. Ja, das ist so im Groben die Handlung. Ich habe diesmal einen Text nur aus einem Kommentar oder nicht einer Abhandlung oder das Buch Esther ausgewählt von Orit Avneri, die das Buch Esther und auch das Buch Ruth, da werden wir dann, wenn wir zum Buch Ruth kommen, wahrscheinlich auch noch einiges lesen, unter dem Aspekt behandelt, dass es hier um Frauen geht, die Fremde sind in ihrer Umgebung. Und sie zieht das auch durch das ganze Buch durch. Von daher werden wir auch in weiteren Sitzungen noch sehen, wie sie andere Kapitel aus Esther analysiert. Und was ja auch wichtig ist, zu zeigen, ist, dass der Text selber eigentlich zwei Möglichkeiten gibt, Esthers Verhalten zu deuten. Es eben entweder als eine wirklich große Wandlung von Passivität zu Aktivität zu sehen, oder vielleicht doch etwas viel Unscheinbareres. Und das sieht sie eben auch so als ein Grundprinzip des Esther-Buches an, dass es hier immer zwei Schienen gibt. Das hatten wir auch schon ein bisschen in den Texten von Jonathan Grossmann gesehen, der auch öfter mal von dem offenliegenden und dem verborgenen Thema des Buches spricht, wobei das bei ihm eben unterschiedliche Dinge, je nachdem welches Kapitel es ist, sein können. Ori Daphneri versucht das ganz so durchzuziehen. Ja, wir haben zunächst mal die Einleitung zu dem, was sie untersucht, und werden dann eben die einzelnen Szenen der beiden Kapitel sehen. In meiner Lektüre behaupte ich, dass der Schwerpunkt des Buches das jüdische Leben in der Diaspora ist. Um diese Achse bewegt sich die Erzählung, und dies ist die Herausforderung, die Bewältigung und Lösung verlangt. Dieser Punkt ist außerordentlich wesentlich, bis dahin, dass er auch das Gefühl des Fremdseins bei der Lektüre des Buches erklärt. Dieses Gefühl ist notwendig, um die Not des Fremdseins des jüdischen Volkes, die im Buch beschrieben wird, zu begreifen und sich mit ihr zu identifizieren. Die Selbsterfahrung des Lesers als Randgruppe in den Augen der Erzählung hilft bei der Konkretisierung der zentralen Achse des Buches, dem Verhältnis zwischen Randgruppen der Gesellschaft und ihrem Zentrum. Wie ich zeigen werde, trägt die Erörterung des Themas des Fremdseins im Buch Esther einen doppelten Charakter. Man kann im Text zwei einander widersprechende und sogar gegensätzliche Einstellungen zur Bewältigung des Themas des Anders- und Fremdseins, des Ausschlusses und des Nicht-Dazugehörens finden. Bei der einen Lektüre stehen wir vor einer starren patriarchalischen Welt, die, trotz leichter Abweichungen im Verlaufe des Weges, jede Gruppe an ihrem Ort und in der gesellschaftlichen Schicht, in die sie gehört, belässt. Es gibt fast keine Möglichkeit gesellschaftlicher Beweglichkeit. Minderheiten bleiben in ihrem Randdasein und über ihren Häuptern schwebt immer Gefahr. Bei einer anderen möglichen Lektüre ist dies eine Erzählung, die lehrt, dass Personen, die sich an den gesellschaftlichen Rändern befinden, einen inneren Prozess durchmachen können, selbst die Kräfte finden können, anzuführen und zu einer steuernden und Einfluss ausübenden Kraft zu werden. Und sogar positiv angenommen werden und einen Platz inmitten der zentralen Herrschaftsgruppe finden können. Dies ist eine sehr optimistische Einstellung, die auf der Auffassung beruht, dass Grenzen nicht starr sind. Ein vertiefender Blick wird zeigen, dass die Trennwand sehr dünn ist und dass es bei richtiger Planung, kreativem Denken und manchmal auch auf einfache und natürliche Weise möglich ist, von einem Bereich in den anderen hinüberzugehen. Der Doppelcharakter des Buches Esther und seine Komplexität, sowohl in der Art der Abfassung als auch in seinem Inhalt, wurde in der Forschung bereits behandelt. Das Phänomen ist so hervorstechend, dass man sagen kann, dass der doppelte Charakter des Buches wesentlich für seinen Inhalt ist. Das Neue, das ich in diesem Kapitel vorlege, ist die Möglichkeit, zwei Längslinien zu skizzieren, auf denen sich das Buch gleichzeitig bewegt. Es handelt sich nicht nur um punktuelle Doppelungen in Beschreibungen und Motiven, sondern um eine doppelte und sogar gegensätzliche Lektüre durch das ganze Buch hindurch um ein gemeinsames Thema herum. Das Buch legt sozusagen ein Rätsel vor und bietet zwei mögliche Lektüren an. Zu Beginn von Kapitel 3 bricht das ethnische Thema auf die Mitte der Bühne durch. Sehr schnell wird dem Leser klar, dass das nationale Anderssein in genau denselben Linien wie das geschlechtliche Anderssein skizziert wird. Dazu hatten wir ja auch beim letzten Mal den Vergleich zwischen Vashti und Mordechai. Von hier ist es ein kurzer Weg zu dem Verständnis, dass im Buch Esther, wie in vielen anderen Texten, vor allem in der Literatur unserer weißen seligen Angedenkens, das jüdische Volk in der Diaspora in den Umrisslinien der Frau in der patriarchalischen Gesellschaft dargestellt wird. Esther symbolisiert das jüdische Volk. Ihr Genderproblem spiegelt das ethnische Problem des jüdischen Volkes in der Diaspora wider. Genau wie die Gefahr, die über dem Kopf des jüdischen Volkes schwebt, die Gefahr symbolisiert, die vor einer Frau in der patriarchalischen Gesellschaft steht und sie sogar verstärkt. Auch das Abhängigkeitsverhältnis des jüdischen Volkes in der Diaspora von der fremden Herrschaft verbindet sich leicht und unmittelbar mit der Situation der Frau in der patriarchalischen Welt. Esther spiegelt also nicht nur das jüdische Volk wider. Sie muss sich als Frau und als Jüdin gleichzeitig mit den beiden Achsen des Andersseins, um die sich das Buch dreht, auseinandersetzen. Damit fasst sie die Gestalten Vashtis der Frau und Mordechais des Juden in sich zusammen. Esther repräsentiert den ultimativen Anderen, Frau in einer radikalisierten männlichen patriarchalischen Gesellschaft, Waise und Fremde, Tochter eines Volkes, das aus seinem Land und seiner Kultur herausgerissen und in eine ihm fremde Kultur und Gesellschaft eingepflanzt ist. Und als wenn all diese Formen des Andersseins noch nicht ausreichten, teilt das Buch dem Leser mit, dass Mordechai und daher auch Esther Nachkommen der Dynastie des Hauses Saul sind. Dies ist die Dynastie, die vom Königtum entfernt wurde, um den Weg für die erwählte Dynastie des Hauses David freizumachen. Wenn wir die Suche nach einer neuen Königin als Suche nach einer Gestalt, die in ihrer Persönlichkeit das völlige Gegenteil zum König verkörpert, deuten, dann erfüllt Esther diese Funktion perfekt. Sie wird aus den extremsten Rändern des Andersseins herausgezogen, ohne Chance, den Schwerpunkt im Zentrum des Kreises, den König, zu bedrohen. Die Betonung ihrer Minderwertigkeit und Randexistenz soll die Zentralität und die Überlegenheit des Königs sicherstellen. Ja, soweit die allgemeinen Überlegungen. Wir werden auch dann in den folgenden Kapiteln noch mehr die Vergleiche wirklich über das Schicksal des jüdischen Volkes in der Diaspora sehen. Sind bis jetzt Anmerkungen, Nachfragen? Cole.
Ja, ich habe nur eine Nachfrage. Ich finde diese Texte, ja, jetzt habe ich die jetzt zwei oder drei Mal gelesen, vorher glücklich. Liegt es nur an mir oder ist es ein schwieriger Text, auch wegen der Übersetzung? Ich habe von einen Satz nachgefragt schon vorher. Aber kommt es dadurch, dass ich es so schwierig finde? Ist die Übersetzung schwierig und macht das Deutsche ein bisschen schwierig oder sehe ich das falsch?
Ich muss gestehen, mir selber ist die Übersetzung nicht so schwer gefallen. Es kann sein, weil es ja ein bisschen theoretische Überlegungen sind, dass es von daher etwas abstrakt klingt, möglicherweise. Aber ich weiß nicht, was andere meinen, ob es klar ist.
Ja, mich hier sammeln hier als Ausländer.
Herr Müller.
Ja, es wird zwar vor in einer Passage gesagt, dass die Trennwand zwischen dem Anderssein und dem Normalsein anscheinend sehr dünn ist. Wir hatten aber in einem der letzten Skripte, wurde gesagt, dass also das Anderssein der Juden so definiert wurde, dass dieses Volk eben besonders loyal und treu dem König gegenüber ist. Und dass das der Grund der Ablehnung war.
Ja, das hatten wir in den Erweiterungen der Septuaginta, auch etwas bei Josephus. Das hat Avneri hier nicht im Blick. Sie möchte ja auch sagen, dass die Trennwand sehr dünn ist, wenn man eben die zweite, optimistischere Lektüremöglichkeit hat. Nach der ersten Lektüremöglichkeit ist die Trennwand durchaus nicht dünn, sondern eher nicht zu durchgehen. Und ja, ich denke auch, weil sie sich eben mit dem hebräischen Text befasst, ist sie weniger auf die Gedanken gekommen, wie es der griechische Text tut, zu versuchen, die Juden eigentlich als eine staatstragende Kraft darzustellen. Das würde ich auch sagen, ist etwas, was wirklich erst durch die Zufügung der Septuaginta erlangt wird und im hebräischen Text sich nicht unbedingt nahelegt.
Ja.
Und es ist natürlich ein moderner sozusagen die Fragestellung an einen Text, was er über Fremdheit, Anderssein sagt, Zugehörigkeit, sind natürlich heutige Fragestellungen, die ältere Ausleger in dieser Form nicht so formuliert hätten. Nicht, dass sie sie nicht irgendwo auch gehabt haben, aber ich denke, das ist schon so deutlich ausgesprochen ein modernes Thema mehr.
Ja.
Frau Fricke.
Ja, ich finde zusätzlich eben zum Vergleich mit Vashti und mit der Frau und mit dem Mordechai als Juden, dass Saul nochmal herangezogen wird gegenüber David wahrscheinlich, dem großen erwählten König. Finde ich einfach eine interessante Komponente, muss ich sagen, dass der Saul eben doch nicht so ganz vergessen ist dann in der jüdischen Geschichte. Der ist ja so schlecht weggekommen und das finde ich eigentlich schön daran, muss ich sagen. Finde ich ein
Ja, das
schönes
hatten
Bild.
wir ja etwas schon beim letzten Mal gesehen, als es darum ging, eben, dass Haman ein Nachkomme Amaleks ist. Da ging es ja auch darum, dass eigentlich der alte Kampf, der in 1 Samuel 15 zwischen Saul und den Amalekitern dargestellt wird, dass der eine Neuauflage hat. Und das ist auch so eine Sache, wo eigentlich nur in einem Vers eben darauf hingewiesen wird, dass Mordechai aus dem Stamm Benjamin und offensichtlich auch aus der näheren Verwandtschaft Sauls ist. Und dass da eine Menge mehr hintersteht. Wir werden auch in der Fortsetzung auch hören, wie Uri Davneri wirklich beschreibt, dass eigentlich bei dem im weiteren Verlauf in ihren Maßnahmen Esther in gewisser Weise wirklich die Funktion Sauls im Kampf gegen Amalek neu übernimmt. Also das ist nicht etwas, was nur hier auftaucht, sondern wird noch weiterkommen. Und tatsächlich ist das Buch Esther in gewisser Weise wirklich ein Versuch, ich weiß nicht, ob man sagen kann, der Wiedergutmachung am Haus Saul, aber jedenfalls ein später Text, der nochmal diesem Haus wieder Bedeutung gibt. Und es gibt sogar manche Theorien, die kann man nicht beweisen, dass vielleicht irgendwo im Hintergrund des Esther-Buches auch ein Versuch vielleicht von Angehörigen des Stammes Benjamin in der babylonischen Diaspora stand, irgendwie die Führung unter den Juden in der Diaspora zu erlangen.
Ah ja, ja, sehr
Aber
spannend.
wir haben keine historischen Texte, die das beweisen können. Das ist eben gestützt auf diese Erwähnung hier, dass wir sehen, dass es eben gerade die beiden Benjamiten, Mordechai und Esther sind, die das jüdische Volk, die ja meist zum größten Teil Judäer sind im babylonischen Exil, die retten.
Ja,
Aber völlig
also
ausschließen kann man es wohl nicht.
finde ich spannend. Also auch weil der Fehler gegen Amalek eben sozusagen dann doch ausgeglichen werden kann,
Ja.
wieder, sodass die Rechnung stimmt, sag ich mal, wenn ich das als Rechnung sehe, als Bilanz. Ja,
Ja.
danke. Sehr schön.
Ja. Frau Fichtbauer.
Ja, wir sprachen eben von der Integration oder der Assimilation der Juden oder dass sie sich wirklich loyal zum König verhielten. Aber in 3, wo ist es jetzt? 3,8. Sagt Haman zu König Artaxerxes, es gibt ein Volk, das über alle Provinzen deines Reiches verstreut lebt, aber sich von den anderen Völkern absondert. Und im Erlass schreibt er dann auch, dass sich ein bestimmtes heimtückisches Volk unter alle Nationen der Erde gemischt hat. Und es missachte ununterbrochen die Anordnungen unseres Königs, sodass die Verwaltung des ganzen Reiches beeinträchtigt wird. Das ist kein Zusatz der Septuaginta. Das habe ich also jetzt nachgeschaut. Nein, hier wird das wirklich, ja, und wenn Haman das dem König erzählt, warum glaubt er das so ja, unkontrolliert oder oder unbezweifelt, das ist etwas Merkwürdiges. Also zuerst mal diese Frage, wie kommt das? Das Zweite in dem Text der Autorin, die Betonung der Minderwertigkeit und Randexistenz. So, wo wird die Minderwertigkeit von Esther, die Minderwertigkeit dargestellt? Ja, ich finde das nicht nirgendwo im Text.
Ja, gehen wir erstmal zum Ersten. Natürlich, Haman stellt die Juden so dar, wenn sie wirklich feindlich wären und will damit den König überzeugen. Man könnte sagen, wir haben eigentlich zum ersten Mal in der Geschichte so die klassischen antijüdischen Vorurteile, die auch viele Jahrhunderte später kommen. Und auch das ist eine große Frage für die Forschung, denn de facto ist uns nichts aus der persischen Zeit bekannt, dass es solche Behauptungen gegen die Juden gegeben hat. Das fängt eigentlich erst in der hellenistischen Zeit an, wo da dann Ja-Behauptungen kommen. Und das fängt schon an, weil sie eben nicht alles essen und von daher kann man nicht mit ihnen gemeinsam essen und weil sie den Schabbat halten. Und, aber das ist eben später, als das Buch Esther spielt. Und das spielt auch für die Datierung von Esther eine Rolle, dass von daher auch manche der Meinung sind, dass es vielleicht erst in der hellenistischen Zeit geschrieben ist und ein Problem der hellenistischen Zeit in die persische Zeit zurücktransportiert. Wir können natürlich nicht wissen, was wahr ist an diesen Behauptungen. Und eigentlich könnte man auch sagen, das Buch gibt uns darauf auch keine Antwort. Und dass der König nicht nachhakt, ist eigentlich für einen König natürlich nicht in Ordnung. Aber nach allem, was wir schon über Achasverosch gehört haben, ist es eigentlich nicht besonders überraschend, da er offensichtlich nicht jemand ist, der Dingen besonders nachgeht, sowieso die meiste Zeit halt betrunken ist. Und wenn er nun einmal Haman zu seinem besten Berater gemacht hat, dann wird er ihm wahrscheinlich auch einfach glauben, was er sagt. Wenn man genau liest, kann man sogar sehen, dass er nicht mal fragt, welches Volk das denn eigentlich ist. Denn Haman sagt nicht ausdrücklich die Juden, sondern er sagt, es gibt ein Volk, das und das. Und er macht sich nicht mal die Mühe zu fragen, ja, welches Volk meinst du denn? Also das hat sicher mit dem Charakter von Achasverosch zu tun. Ja, ist eine interessante Frage, ob wir aus dem Text wirklich lesen können, dass Esther eine benachteiligte oder sogar gedemütigte Minderheit ist. Ich habe hier jetzt, wo Sie gerade das fragen, kommt mir so der Eindruck, dass hier wirklich eine Konzeption, die wir heute haben, von benachteiligten Minderheiten benutzt wird und vielleicht gar nicht genau genug nachgefragt worden ist, ob das wirklich so im Text vorkommt. Ich meine, es ist, also man kann schon sagen, sie gehört zu einem Volk, das eben deportiert worden ist, das kann man sicher sagen. Andererseits, als sie wie viele andere junge Mädchen in den Palast geholt werden, ist es offensichtlich kein Problem, dass sie Jüdin ist und es hat niemanden gestört. Also ist sicher noch eine Frage, die man im weiteren Verlauf stellen kann, ob sie wirklich so extrem Minderheit ist. Das ansonsten schon, das haben wir auch bei Vashti gesehen, dass am Hof des Königs Frauen wie Objekte behandelt werden, in dem Sinne benachteiligt sind, kann man sicher sehen. Aber das ist noch nicht unbedingt so die Minderheitenfrage. Und auch Mordechai war ja zunächst, also solange Haman nicht eingegriffen hat, konnte ja wohl auch eine relativ mindestens ungestörte und vielleicht sogar angesehene Position haben. Auch da ist nichts von Benachteiligungen zu spüren. Ja, ich denke, behalten wir mal im Hintergrund, wie es weitergeht. Herr Müller.
Ja, ich wollte mal Stichwort Frau Fischbauer zurücknehmen. Vers 3,8. Das war doch der Vers, wo Sie noch mal nachgucken wollten, was das Jeschnu Am Echad heißt. Was ich
mit ja, das verschiebe ich auf die Gott. Sitzung, wo wir uns mit dem verborgenen Gott befassen. Da müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden.
Das scheint schwierig zu sein.
Ich habe es mir aufgeschrieben. Also ist schon nicht gut vergessen, aber ich wollte es eben zu dieser Thematik lassen.
Nein, ich vergesse es auch nicht. Ja, ja.
Okay. Gut, dann denke ich, können wir jetzt mal uns dem Text entlanghangeln sozusagen und dabei kommen wir auch nochmal in das zweite Kapitel zurück. Da hatten wir uns ja fast mehr mit Vashti und dem Behandeln der Frauen im Allgemeinen behandelt und zwar irgendwo mal am Rand erwähnt, dass Esther sehr passiv ist, aber waren noch nicht genau darauf eingegangen. Von daher jetzt hier die beiden Lektüremöglichkeiten. Ich habe das hier jetzt einfach nach den jeweiligen Szenen zusammengestellt. Im Buch ist das so, dass erst die erste Lektüre vom Anfang bis zum Ende dargestellt wird und dann die zweite Lektüre. Aber damit wir das besser vergleichen können, habe ich gedacht, ich stelle die Dinge jeweils nach Kapiteln bzw. Szenen einander gegenüber. Ja, also wir haben jetzt erstmal Eben, also wie Esther in den Palast kommt und im Palast lebt, bis es zu diesem Zwischenfall mit dem Edikt gegen die Juden kommt. Also die erste Lektüre, also das ist die Lektüre, die sagt, die Gesellschaft ist eigentlich starr und man kann nicht viel ändern. In der Richtung schreibt sie, als solle damit ihr Anderssein herausgestellt werden, wird Esther im Folgenden als dauernd unter der strengen Aufsicht von Männern befindlich dargestellt. Der Wächter der Frauen, Mordechai oder der König selbst. Diese Aufsicht rührt nicht nur von der Sorge um Esther her, sondern auch von der Sorge um die Bewahrung der Definitionen und Identitäten der Männer selbst. Die Identität des Mannes ist von der Existenz der Frau an seiner Seite abhängig. Und daher ist es wichtig, auf sie aufzupassen und sie aus der Nähe zu beobachten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mordechai in Esther, die seinen Regeln auch folgt, als sie im Palast des Königs ist, einen Weg sieht, sein eigenes Subjektsein zu bewahren. Darüber hinaus verstärkt die Tatsache, dass Esther dauernd von verschiedenen Männern bewacht wird, ihre Schwäche, ihre Zerbrechlichkeit und ihre Einfalt und trägt zu ihrer Darstellung als hilflos in einer Welt, in der man sie schützen muss, bei. Von Beginn des Buches an wird Esther durch Passivität charakterisiert. Sie ist immer das Objekt des Handelns im Ablauf der beschriebenen Handlungen. Mordechai nahm sie und Esther wurde genommen und das Mädchen war gut in seinen Augen und er kümmerte sich eifrig um ihre Kosmetika und er machte es ihr und ihren Dienerinnen anders, sie an den besten Ort im Frauenhaus zu bringen und was an ihr getan wird. Und Esther wurde genommen und der König liebte Esther. Esther wird als ein Objekt beschrieben, als ein Gegenstand, der von Mordechai, dem Mann, der sie am Anfang als Tochter angenommen hatte, zum König, der an der Spitze des patriarchalischen Systems steht, übergeht. Ihre Stimme in Reaktion auf das, was an ihr und über ihr getan wird, ist nicht zu hören. Im Gegenteil, der Text betont, dass Esther nicht spricht und um nichts bittet. In dem Zusammenhang, in dem die Dinge beschrieben werden, gilt diese Eigenschaft in den Augen der Männer als Vorzug. Und nicht nur das, sondern in jedem der Fälle wird auch ein Mann erwähnt, dessen Willen sie schweigend erfüllt. Esther sagte nicht, denn Mordechai hatte ihr befohlen, es nicht zu sagen. Sie bat um nichts als das, was Hegai, der Eunuch des Königs, der Wächter der Frauen, sagte. Esther sagte nicht, wie ihr Mordechai befohlen hatte. Esther wird ganz und gar durch die Männer in ihrer Umgebung aktiviert. Sie belästigt niemanden mit ihren Bedürfnissen, falls sie welche hat, und folgt den Normen und Abläufen, die ihr vorgeschrieben werden. Es scheint, dass Esther ihr Anderssein, ihr am Rand sein und ihre völlige Bedeutungslosigkeit verinnerlicht hat. Und im Gegensatz dazu die zweite Lektüre. Esther weiß bereits von Beginn der Handlung an, was ihr Ziel und was der beste Weg ist zu erreichen ist. Von dem Moment an, in dem sie gegen ihren Willen in das Haus des Königs genommen wurde, nutzt sie ihre Fähigkeiten aus, um das für sie Beste daraus zu machen. Zunächst folgt sie Mordechai. Sie erkennt an, dass er die Abläufe im Palast besser kennt als sie. Und daher wird sie gut beraten sein, auf seine Ratschläge zu hören, wenn sie vorankommen und zur Königin erwählt werden will. Als sie auf Hegai trifft, wiederholt sich dieses Modell. Sie begreift, dass sie sein Vertrauen erlangen muss und es ihm überlassen muss, sie zum Herz des Königs zu führen. Schließlich kennt niemand den königlichen Geschmack hinsichtlich der Frauen so gut wie Hegai, der Eunuch des Königs, der so viele Frauen in das Bett Achaschwerosch begleitet hat. Esthers Handlungsweise wiederholt sich. Es gelingt ihr, sich jemandem anzunähern, der Einfluss und Kenntnis hat, Gunst in seinen Augen zu finden und ihn zur Förderung ihrer Ziele auszunutzen. In dieser Lektüre verleihen ihr Schweigen, ihr Verborgensein und das Wahren ihrer Geheimnisse Esther eine Dimension von Stärke und Kraft. Man kann diese Handlungsweise auf zwei alternative Weisen verstehen, von denen jede ihre Person auf andere Weise beleuchtet. Die eine Möglichkeit ist, dass Esthers Schweigen erklärter Widerstand ist, ein Schweigen, in dem Auflehnung und Protest liegen. Esther schweigt und enthüllt ihre Identität nicht, als Weg den Raum, in dem sie sich aufzuhalten, sie gezwungen ist, zu ignorieren. Vashti entschied sich, überhaupt nicht vor den König zu kommen und bezahlte den Preis. Esther handelt wesentlich ausgeklügelter und entscheidet sich, eine anwesend Abwesende zu sein. Sie befindet sich im Palast, bewahrt aber ihre Privatsphäre und verbirgt ein Geheimnis vor den vielen Männern, die sie beobachten und nicht wissen, was sie beobachten. In diesem Schweigen liegt ein Zerbrechen der Ordnung, wie es charakteristisch ist für eine Gestalt, der die Gesellschaft die Wahlmöglichkeit und die Machtpositionen nimmt. Man kann Esthers Schweigen auf andere Weise erklären, als manipulatives Handeln. Das Schweigen fördert besser ihre eigenen Interessen. Das Schweigen und der Gehorsam schützen Esther und ermöglichen ihr, ihre Schritte aus einer bevorzugten Position heraus zu planen. Ja, soweit die beiden Lektürevorschläge zum zweiten Kapitel. Dazu Anmerkungen. Sieht im Moment erstmal nicht so aus. Mir ist so aufgefallen bei der ersten Lektüre, dass sie sich wirklich viel mehr an Versen orientiert. Eben die ganzen Verse, in denen die Passivität Esthers, dass etwas an ihr getan wird, zeigt. Während das zweite vielleicht mehr Vermutungen sind, die man schwerer an Versen festmachen kann. Frau Fichtbauer.
Ja, also das hatte ich auch eigentlich herausstellen wollen. Also sie macht jetzt die anderen zu Objekten. Sie manipuliert. Sie hat die irgendwie, so scheint das hier irgendwie in der Hand. Sie nutzt ihre Fähigkeiten aus. Sie weiß, sie erkennt an. Sie will vorankommen. Sie will, es gelingt ihr, ihre Ziele ausnutzen, erklärt der Widerstand, Auflehnung, Protest, handelt ausgeklügter, entscheidet sich und so weiter. Das scheint mir doch ein bisschen übertrieben, obwohl ich natürlich eine solche Esther lieber habe. Aber ich weiß nicht. Aber es scheint mir doch ein bisschen übertrieben, dass sie von Anfang an so einen klugen Plan hat und als eine der vielen Damen am Hof, allerdings die bevorzugte, allerdings sie der König jetzt 30 Tage wieder nicht zu sich genommen hat. Aber vielleicht hat er schon ein bisschen das Interesse an ihr verloren, aber dennoch, dass sie das so aktiv und so bewusst und ja, kalkulierend dargestellt wird, es scheint mir übertrieben, ja. Ich habe es gerne.
Ja, also wenn wir nur Kapitel 2 hätten, müsste man sicher sagen, das ist sozusagen eine Möchtegern-Exegese. Man kann es in gewisser Weise vielleicht rechtfertigen, wenn wir eben sehen, was Esther nachher tut, wo ich denke, wir uns leichter tun werden zu sagen, sie hat wirklich einen ziemlich raffinierten Plan, um zu ihrem Ziel zu kommen. Und man da vielleicht rückblickend sagen kann, es kann ja eigentlich nicht sein, dass jemand, der noch nie was selber entschieden hat und immer nur alles mit sich hat machen lassen, plötzlich völlig anders handelt. Und sozusagen dann im Rückblick könnte eben die Auslegung, wie sie hier gerade vorgelegt worden ist, könnte dann plausibel werden. Also das ist, denke ich, auf die Weise kann man es eben für möglich erklären, aber es bleibt schwer am Text selber in Kapitel 2 nachzuweisen, keine Frage. Frau Fricke.
Ja, ich denke, anfangs geht sie für mich in eine innere Emigration. Das heißt, sie schließt sich ab und sie ist wie die Juden in der Emigration dorthin geführt, in ihrer Emigration. Aber daran wächst sie vielleicht auch, sodass sie nachher von sich aus tätig werden kann. Ich glaube, sie findet sich da auf sich selbst zurückzugehen. Also so könnte ich mir das vorstellen, dass der Werdegang gewesen ist. Ja, wollte ich nur sagen.
Ja, das klingt, würde ich sagen, sehr plausibel. Und da ist vielleicht auch der eine Hinweis, dass es heißt, dass sie ihre Herkunft nicht sagt. Das ist zwar einerseits das, was ihr Mordechai befohlen hat, aber es kann eben auch wirklich sein, dass sie das durchaus auch aus eigener Überzeugung macht und sich sagt, warum sollen die eigentlich was von mir wissen? Ich ziehe mich zurück. Und man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass bei aller Liebe, die Achashverosh im ersten Moment hat, es ist ja auch nachdem Esther Königin geworden ist, werden ja weiter junge Mädchen zu ihm gebracht. Also er hat sehr viel Abwechslung in seinem Bett und von daher hat wahrscheinlich Esther gar nicht mal so viel Zeit mit dem König verbracht, sondern jede Menge Zeit für sich zu sein, kann man sich wohl auch vorstellen. Ja, Herr Müller.
Ja, ich bin etwas an dem Wort gegen ihren Willen in das Haus des Königs genommen wurde, gestolpert. Weil gegen ihren Willen, das ist mir nicht ganz klar, weil in den Kommentaren ist ja umstritten, ob die Esther die Cousine oder eventuell sogar die Frau des Mordechai gewesen sei. Wenn sie aber gegen ihren Willen genommen, also zum König gebracht wurde, dann hätte sie doch sagen können, ich bin die Ehefrau von Mordechai und dann wäre das nicht passiert. Obwohl dann die ganze Geschichte natürlich ihren Kern verloren hätte.
Aber es wäre ja, eine aber das ist nur die spätere rabbinische Auslegung, dass sie die Frau Mordechais war. Ja. Das kommt daher, das heißt ja im Text, und Mordechai hatte sie als Tochter angenommen. Und weil das im Hebräischen eine Formulierung ist, wo man erwartet hätte, er hat sie als Frau genommen, darum kommen die Rabbinen da drauf. Aber es steht nicht im Text wörtlich drin und ist von daher eigentlich nicht anzunehmen, dass das gemeint ist. Und außerdem, ich hab wirklich überlegt, wie ich es übersetzen soll. Im hebräischen Text steht nicht wörtlich gegen ihren Willen, sondern nicht ihrem Willen entsprechend, könnte man vielleicht sagen. Also es war zumindest nicht ihre eigene Initiative. Das ist ein bisschen bei mir, weil ich dachte, es klingt stilistisch besser, habe ich es mit gegen ihren Willen übersetzt, aber im Hebräischen heißt es eher, wie es nicht ihr Wille war, okay, wurde sie in das Haus des Königs genommen. Okay. Das macht es ein bisschen anders.
Bisschen relativiert, ja.
Ja, ich kann Ihren Namen nicht sehen. Sie hatten es nicht vorhin.
Das bin ich wahrscheinlich Rüger Raue wieder. Genau. Ich habe noch so gedacht, so, ja, sie war ja ein ganzes Jahr lang auch alleine. Und als sie da also die Geliebte des Königs war, wo sie ein Jahr sich vorbereiten musste mit ihren ganzen Kosmetikas, das war ja auch eine lange Zeit. Und ich glaube, dass die Esther ja eine recht findige Frau war, die da auch viel überlegt hat und da viel reingesetzt. Das könnte ich mir auch nochmal denken, dieser Zeitraum, also dieses ganze Jahr, da sich umzudrücken und ansonsten sonst wahrscheinlich einen schönen Tag zu haben, da kommen einem ja auch Gedanken. Und weil das ist ja doch ziemlich lange, ne, dass das auch vielleicht noch eine Rolle spielen könnte.
Ja, also sozusagen freie Zeit in dem Sinne hat ihr nicht gefehlt, um sich Gedanken zu machen wahrscheinlich. Und es vergeht ja auch einige Zeit bis zu ihrer Wahl zur Königin und bis dann Mordechai sie eben drängt in die aktive Rolle. Also vergeht nochmal viel Zeit. Und ja, da ist Möglichkeit, sowohl nachzudenken als auch den Palast besser kennenzulernen und wie die Dinge funktionieren. Das sind alles Dinge, die man sich sicher vorstellen kann auch. Ja, dann kommt jetzt, was unsere Kapitel angeht, dass Esther schließlich dann doch auf Drängen Mordechais handelt. In der ersten Lektüre wird das so gesehen: Esthers stille und verängstigte Position findet starken Ausdruck, als Esther vom Verhalten ihres Onkels hört, der in einen Sack gekleidet an das Tor des Königs kommt. Sie schickt Kleider, um ihn zu bekleiden, denn man darf nicht mit einem Sack bekleidet an das Tor des Königs kommen. Die Reaktion ist verständlich und charakteristisch für eine Minderheit, Sie befürchtet, den Halt in der Gesellschaft, der für sie gefunden wurde, gänzlich zu verlieren. Esther lebt in einem Königreich, in dem das Gesetz über allem steht, wie der Fall Vashtis bewiesen hat. Esther hat nicht den Mut und nicht die Fähigkeit, Mordechai zu ermöglichen, sich auf eine Weise zu verhalten, die ihn gefährdet und sich auch auf sie auswirken könnte. In direkter Hinsicht, falls die Verbindung zwischen ihnen aufgedeckt würde, und in indirekter Hinsicht, wenn sie ohne seine Unterstützung von außen bleibt. All dies zeigt sich auch, wenn man Esthers Begründung auf die Frage, warum sie nicht zum König gehen kann, untersucht. Esther setzt das Gesetz und den König gleich. Und in diesem Fall sind sie es tatsächlich. Der König ist der Gesetzgeber. In ihren Worten an Mordechai kommt das Wort König 5-mal vor. Esther fühlt sich ganz und gar dem König und seiner Herrschaft untergeordnet. In diesem Zusammenhang ist darauf zu achten, dass Esther nicht ein einziges Mal außerhalb des Palastes dargestellt wird. Sie geht nicht aus ihm heraus und hat keine Verbindung zur Außenwelt. Diese Situation erreicht ihren Höhepunkt, als die Briefe über die Vernichtung verschickt werden. Und in jeder einzelnen Provinz, in die das Wort und das Gesetz des Königs gelangte, war den Juden große Trauer, Fasten, Weinen und Klage, Sack und Staub wurden den vielen vorgelegt, während Esther nichts hörte und nichts wusste. Esther ist einsam in einem geschlossenen Bezirk gefangen, ohne Möglichkeit, am allgemeinen und öffentlichen Bereich Anteil zu nehmen. Esthers Nicht-Herausgehen aus dem Palast wird hervorgehoben bei ihrem Versuch, mit Mordechai, der sich außerhalb befindet, zu sprechen. Esther benötigt dauernd Boten, die im Palast kommen und gehen, um das Gespräch zu führen. Das Hin- und Herlaufen Hattachs zwischen Esther und Mordechai beinhaltet die wichtigsten Botschaften und die durchstechendsten Sätze, die im Buch gesagt werden. Und es erstaunt, dass sie dem Leser ausgerechnet durch die unbedeutende Gestalt eines nebensächlichen Boten überbracht werden. Eine Antwort auf dieses Erstaunen ist, dass die Anwesenheit Hattachs Esthers traurige Situation betont und ihre begrenzten Möglichkeiten, eingeschlossen im Palast. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Gestalt Hattachs, der zwischen Esther und Mordechai hin und her läuft, auf den seelischen und bewusstseinsmäßigen Abgrund zwischen den beiden Gestalten hinweist. Diesen beiden Erklärungen kann man jedoch eine weitere Schicht hinzufügen. Hattach ist eine Schlüsselfigur, nicht zur bloßen Übertragung von Botschaften, sondern als Gestalt, die die Trennung zwischen den Bereichen verkörpert, die für den König und die persische Gesellschaft so wichtig ist. Esther ist im Palast gefangen. Mordechai befindet sich draußen. Hattach, ein Eunuch, den der König selbst Esther übergeben hat, ist der Einzige, der zwischen den Bereichen hin und her geht, sich im Palast und auch außerhalb befindet und als Vermittler dient. Ja, und in der zweiten Lektüre, auch der Leser, der Esthers Gestalt bisher nicht so interpretiert hat und in ihr eine passive Frau inmitten der hierarchischen männlichen Welt sah, kann nicht den Vers, der Kapitel 4 abschließt, ignorieren. Und Mordechai ging und tat alles, wie es Esther ihm befohlen hatte. In diesem Vers sind wir Zeugen einer dramatischen Veränderung. Esther handelt und initiiert, während Mordechai tut, was sie ihm befiehlt. Dieser Vers steht in hervorstechendem Gegensatz zu dem in Kapitel 2 Gesagten. Wie Mordechai ihr befohlen hatte und was Mordechai gesagt hatte, tat Esther. Die Begriffe Befehl und Tun erscheinen in beiden Versen. Am Anfang ist es Esther, die das von Mordechai Befohlene tut, während es jetzt Mordechai ist, der das von Esther Befohlene tut. Die Tatsache, dass damit die Besprechung zwischen Mordechai und Esther endet, verstärkt das Gefühl, dass Esther in diesem Teil der Handlung die führende Gestalt ist. Mehr noch, Esthers Aufruf zu einem Fasten bringt ihren Widerstand gegen die Normen um sie herum und ihre Bereitschaft, gegen sie vorzugehen, zum Ausdruck. Bisher waren Gelage der beliebteste Zeitvertreib und bei ihnen ereigneten sich die für das Königreich bedeutsamen Ereignisse. Esther dagegen veranstaltet ein Fasten. Gerade Esther ist es, die gegen die herrschende Kultur vorgeht und eine Alternative zur Kennzeichnung eines bedeutenden Moments auf dem Zeitstrahl vorschlägt. In dem Aufruf zum Fasten liegt ein Nach-Außen-Tragen der Not. Und dies ist eine wichtige Phase in der Fähigkeit des anderen, seine Sorgen öffentlich zum Ausdruck zu bringen. Die Juden begannen mit dem Fasten zwar bereits spontan, als das Gesetz bekannt wurde, aber Mordechai führte das Fasten nicht an und es war nicht institutionalisiert und organisiert. Esther ist die Erste, die dazu auffordert, die Allgemeinheit im Fasten zu organisieren und dies als einigendes Handeln zu definieren. Auch die literarische Rolle Hattachs ist in diesem Zusammenhang verständlich. Auf dem Höhepunkt von Kapitel 4, als die Botschaften, die zwischen Esther und Mordechai hin und her gehen, immer fordernder werden und Esther zwingen, ihre Grundposition zu ändern und neue Normen zu übernehmen, verschwindet Hattach aus dem Dialog. Und man sagte Mordechai die Worte Esthers und Mordechai ließ Esther erwidern. Und Esther ließ Mordechai erwidern. Die betonte Präsenz Hattachs zu Beginn des Dialogs lässt sein Verschwinden zu einem Teil der Botschaft der Verse werden. Auf dem Höhepunkt dieser Szene wird auf die Möglichkeit des Auftrennens der binären Definitionen angespielt. In dieser Situation wird Hattach mit seiner symbolischen Rolle nicht mehr gebraucht. Ein Vermittler zwischen verschiedenen Gruppen ist nicht mehr nötig, denn der Dialog wird direkt. Am Ende des Dialogs wird angedeutet, dass jeder die Eigenschaft übernehmen kann, die er möchte. Die beiden Positionen, die männliche und die weibliche, drinnen und draußen, nähern sich einander an, treten in Verbindung und werden ineinander verwebt. Eine Frau kann handeln und initiieren, ein Mann kann den Anweisungen einer Frau folgen. Hattachs Rolle in diesem Teil ist es, zu verschwinden, um die Botschaft zu überbringen, dass Vermittler unnötig sind. Denn die Grenzen und Trennungen haben keine wirkliche Existenz. Die Bewegung in den bewusstseinsmäßigen, geografischen und gesellschaftlichen Räumen ist möglich und erwünscht.
Ja.
Ja, Frau Fichtbauer, Sie melden sich schon?
Ja, und zwar, also die Wandlung von Esther ist hier durchaus verständlich, denn es heißt ja auch im Text, wenn du in diesen Tagen schweigst, dann wird den Juden anderswoher Hilfe und Rettung kommen. Das hatten wir eben schon gesagt, dieses merkwürdige anderswoher. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Wer weiß, ob du nicht gerade dafür in dieser Zeit Königin geworden bist. Also das finde ich sehr plausibel, dass sie jetzt wirklich aktiv wird. Und sie sagt übrigens ja auch, fastet für mich. Und sie gibt also tatsächlich vor, 3 Tage zu fasten. Das war vorher ja etwas informell. Aber jetzt ist sie wirklich, jetzt ist die, für mein Empfinden diese Wandlung von einer passiven zu einer aktiven Frau verständlich. Aber auch durch dieses, du bist ja dafür auch Königin geworden vielleicht, ja.
Also es ist auf jeden Fall ein ganz zentraler Vers und vielleicht kann man wirklich sagen, dass in dem Moment, wo Mordechai ihr das sagt, sozusagen der Groschen fällt, dass sie ihr plötzlich die Idee kommt, dass sie nicht einfach Pech gehabt hat oder Glück gehabt hat, je nachdem, wie man sehen will, dass sie Königin geworden ist, sondern dass da mehr hintersteht und dass sie eine historische Rolle jetzt, um ihr Volk zu retten, spielen kann. Das ist, wäre durchaus möglich, dass sie auf die Weise dazu kommt, ihr Verhalten zu ändern.
Und dann steht bei mir auch noch, ich werde zum König gehen, obwohl es gegen das Gesetz verstößt. Wenn ich umkomme, komme ich eben um. Ich wundere mich, dass die Autorin das nicht hier reingenommen hat. Ich finde, das ist also ein ganz starker Satz.
Doch, es, de facto kam das vor bei dem, was sie geschrieben hat. Ich habe ja immer mal wieder 3 Punkte gemacht. Ich habe es deswegen weggelassen, weil sie es nämlich auch bringt im Vergleich zu Josefs Geschichte, wo ein ähnlicher Vers Jakob sagt, als er schließlich gezwungen ist, Benjamin doch mit den Brüdern zu schicken. Und den genaueren Vergleich zwischen dem Estherbuch und der Josefsgeschichte werden wir auch noch in der letzten Sitzung machen. Und da werden wir sicher auch auf diesen Vers nochmal zurückkommen. Also der Vers ist keineswegs vergessen worden. Und sie schreibt dazu auch, dass das auch etwas sein kann, was auch gerade Minderheiten zum Handeln bringen. Die Lage ist so aussichtslos, man kann schon nichts mehr verlieren, sozusagen. Man muss es probieren. Und wenn man gar nichts tut, wird es wahrscheinlich noch schlimmer werden. Ja, dann noch die Meldung. Ich habe leider immer noch Ihren Namen nicht. Die Dame in dem Rock. Ja, genau. Sie sind noch stumm geschaltet.
Sorry, ich habe meine Hand vergessen runterzunehmen.
Okay,
Sorry.
gut. Kein Problem. Frau Fricke.
Ja, ich wollte nur sagen, dass die Esther jetzt einen Sinn gefunden hat. Also mit dem Groschenfallen, die hat einen Sinn, die hat einen Auftrag. Und das ist nicht mehr ein leeres, schlimmes Schicksal, in das sie hineingestoßen wird, was blind ist, sondern plötzlich hat sie einen Sinn. Und ich glaube, das macht auch die Größe der Menschen aus, wenn man weiß, warum man was tut, dass es Sinn gibt, sinngebend, sinnstiftend ist. Also das finde ich eine schöne Wandlung, die sie da zeigt. Ja, wollte ich Frau Fichtbauer nur
Ja,
bestätigen. Ja.
also offensichtlich ist das wirklich etwas, womit man auch eine Wand handeln erklären kann.
Ja.
Ja, dann geht es weiter mit Esthers Gang zum König. Kehren wir nun zu Esther zurück und zu dem Moment, in dem sie versucht, die Beschränkungen, die sie umgeben und die Grenzen, die um sie gezogen sind, zu durchbrechen. Nachdem Mordechai sie dazu gedrängt hat, schreitet Esther zum Haus des Königs, um mit ihm zu sprechen. Esthers Gang zu Achaschwerosch bringt auf hervorstechendste Weise ihre Not als andere zum Ausdruck. Gerade die Position der Minderheit führt in extremen Fällen dazu, dass Dinge getan werden, die die Minderheit normalerweise vermeidet, um sich zu schützen. Esther verbindet in sich zwei Arten des Andersseins. Sie ist sowohl Frau als auch Jüdin. An diesem Punkt des Handelns zwingt Esthers jüdische Andersheit sie, ihre weibliche Andersheit zu benutzen, um sich selbst und ihr Volk zu retten. Mit diesem Handeln wird der Leser der Not des anderen ausgesetzt, der manchmal im Gegensatz zu seinen ersten Intuitionen handeln muss, um zu überleben. Ihr Versuch ist aus mehreren Phasen zusammengesetzt, auf die ich im Detail eingehen werde. Die erste Phase, der Gang zum König. Esther versucht, die Grenzen zu erweitern, ohne sie zu durchbrechen. Esthers Betreten des inneren Hofs des Hauses des Königs ist ein Akt des Widerstands. Sie unterwirft sich nicht den Gesetzen des Königs und kommt zu ihm ohne Aufforderung seinerseits. Dennoch versteht sie es, durch das Anlegen der königlichen Kleider einen äußeren Anblick zu schaffen, der den Eindruck des Widerstands gegen den König und seine Gesetze mildert und ausgleicht. Diese Kleidung bezeugt ihre Treue zum König und zu seiner Herrschaft und die Anerkennung ihres Status als seiner Königin. Der König sieht vor sich eine schöne und sanfte Frau, so wie er seine Frauen zu sehen liebt. Ja, und die zweite Lektüre. Esther wendet sich der Ausführung der Aufgabe zu und sie tut dies auf abgewogene und logische Weise im Vergleich zu dem intuitiven Vorschlag Mordechais. Sie plant ein breit angelegtes Handeln mit vielen Phasen und Schichten, das Unterstützung durch die Hintergrundgruppe und deren Involvierung durch Fasten beinhaltet. Unterstützung durch den ihr nahen Kreis, ihre Dienerinnen und einen listigen Plan, Haman von seiner Größe hinunterzustürzen und das Urteil abzuwenden. Einer der Höhepunkte des Buches, vielleicht der herausragendste, ereignet sich, als Esther zu Achaschwerosch geht, um vor ihm für ihr Volk zu bitten. Ich möchte diese Szene auslegen aus der Annahme heraus, dass Esther ihr Gesuch an den König bis in die kleinsten Details plant und jedes Wort und jede Bewegung als von vornherein bewusst und überlegt geschehen. Vom König wird sie zwar als Objekt aufgefasst, aber er weiß nicht, dass sie sich entschieden hat, so vor ihm zu erscheinen. In Kapitel 2 wurde Esther in den Palast genommen, ohne dass sie dies entschied, und die Vorbereitungen zu ihrer Begegnung mit dem König wurden ihr auferlegt. Während sich Esther in Kapitel 5 entscheidet, vor dem König zu erscheinen, um ihre minderwertige Stellung auszunutzen. Es ist Esther, die den gesamten Gang in Bewegung setzt. Sie tut dies zwar nicht aus völlig freier Wahl, Mordechai übte Drohungen auf sie aus und erklärte ihr die problematische Wirklichkeit, in der sich er und das ganze Volk befinden, aber in dem Weg, den Esther wählt, zum König zu gehen, liegt völlige Freiheit. Mordechai bat Esther darum, hinzugehen und vor dem König zu weinen, während sie sich entscheidet, in königlichen Kleidern vor ihm zu erscheinen. Esther tritt beim König nicht in verführerischen Kleidern ein, die zu der Geschlechterrolle, die den Frauen zu Beginn des Buches angezogen wurde, passen. Sie wählt ein Kleid, das die Rolle, die sie von diesem Augenblick an übernimmt, widerspiegelt. Und Esther legte das Königtum an. Die Wichtigkeit dieses Begriffs ist nicht zu unterschätzen. Esther legt sich in dieser Szene nicht nur eine äußere Kleidung an, sondern eine Rolle. Sie legt das Königtum selbst an. Bis jetzt gehörte das Königtum allein Achashverosh. Aber jetzt legt auch Esther in ihren Kleidern und in ihrem Bewusstsein das Königtum an. Der König fühlt das Besondere und der Text betont. Und es war, als der König die Königin Esther sah. Was ist dir, Königin Esther? Ich möchte in Kapitel 5 die bewusste Wahl Esthers sehen, als Objekt zu erscheinen, um ihr Volk zu retten. Damit macht sie sich auf paradoxe Weise zu einem aktiven und autonomen Subjekt. Diese Lektüre betont und verstärkt die Wahl Esthers, mit kleinen Schritten voranzuschreiten und damit Änderung und Rettung zu bewirken. Ja, soweit diese beiden Interpretationen. Anmerkungen dazu? Frau Herritsch.
Ich habe eher eine sehr praktische Frage, wie alt war Esther in diesem Geschehen?
Wir wissen es nicht. Wir müssen annehmen, dass sie eine relativ junge Frau ist, denn es wird in Kapitel 2 von Mädchen gesprochen, die geholt werden. Es gibt Midrashim, die sie als eine alte Frau darstellen, aber das legt sich auf der Wortbedeutung eigentlich nicht nahe. Und ja, von daher muss man mit einer jungen Frau, vielleicht könnte man sogar sagen, also Mädchen wurden ja damals auch eigentlich ab der Geschlechtsreife genommen, also man hätte sie auch mit 12, 13 Jahren nehmen können. Sie könnte im Extremfall vielleicht noch nicht mal 20 Jahre alt sein, das wäre möglich. Aber natürlich muss man auch einrechnen, dass in einer Gesellschaft, in dem es eben üblich war, Frauen schon mit der Geschlechtsreife zu verheiraten, natürlich auch die Reife früher eintritt, als es heute ist, weil man einfach keinen Platz für Kindheit gelassen hat. Da denke ich, das spielt auch eine Rolle. Und sie hatte schon einige Jahre Zeit, eben zwischen ihrer Wahl zur Königin und ihrem Gang jetzt, wo sie eben doch Zeit hatte zu lernen und Dinge zu überlegen und auch den Hof besser kennenzulernen. Das kann man wohl ja sagen.
Okay.
Ja, Herr Müller.
Das heißt, sie plant ein breit angelegtes Handeln und so weiter. Und jetzt kommt die Reihenfolge. Sie plant, Haman von seiner Größe hinunterzustürzen und das Urteil abzuwenden. Soll das heißen, sie plant erstens Haman und zweitens Urteil, oder heißt es Haman und dadurch das Urteil abzuwenden? Weil das wäre ein großer Unterschied.
Ich bin mir gar nicht sicher, dass die Autorin sich da so genau drauf festlegen wollte. Also de facto im weiteren Verlauf des Buches wird zunächst Haman gestürzt und hingerichtet und dann wird das Urteil abgewendet. So geschieht es, und ich denke schon, dass sie das auch in einem Kausalzusammenhang sieht. Denn solange Haman noch an der Macht ist, kann man ja wohl eigentlich nicht davon ausgehen, dass es möglich ist, dieses Gesetz zu widerrufen, beziehungsweise ein Gegengesetz zu erlassen. Erstmal muss der Urheber des Gesetzes wohl weg sein. Also, und in dem Sinne ist sie sicher auch anders als Mordechai, der ja überhaupt nicht an Haman denkt, sondern ja einfach sagt, geh für dein Volk bitten, und sie ja zunächst mal eine völlig andere Richtung einschlägt.
Ja, wie mächtig, Entschuldigung, wie mächtig ist der Haman überhaupt? Weil wir haben ja im Text ein Vers, da heißt es, Haman gehört nicht zu den sieben, die dem König, die des Königs Antlitz sehen. Also gehört er nicht zu der ersten Reihe.
Das scheint ein Prozess gewesen zu sein. Also er wird eben im ersten Kapitel noch nicht erwähnt, aber es heißt ja dann im ersten Vers von Kapitel 3, dass der König ihn zur Größe erhoben hat, über alle Minister erhoben hat und ja auch alle sich vor ihm niederwerfen müssen. Also da sieht man schon, dass zu diesem Zeitpunkt Haman eine Position erlangt hat, wo außer dem König keiner über ihm steht. Und
Ist da eine Beförderung dazwischen?
ja, und wir wissen halt auch nicht, warum. Es kommt eigentlich ziemlich plötzlich. Und sogar auch vorher wurde ja berichtet, dass Mordechai eine Verschwörung gegen den König aufgedeckt hat. Und man hätte da eigentlich viel eher denken können, dann hätte der König ja Grund gehabt, Mordechai zu befördern und nicht Haman. Das zeigt vielleicht auch noch etwas von der Willkür des Königs, warum er das macht. Aber zu dem Zeitpunkt muss man wohl davon ausgehen, dass Haman machen kann, was er will. Und das haben wir ja auch gesehen, so einfach wie er zum König geht und sagt, du, da ist ein Volk, das benimmt sich nicht gut, und außerdem können wir auch noch mit denen Geld machen und der König überhaupt nicht nachfragt und das macht. Also
Ja,
das ist sicher etwas, was Esther einkalkulieren muss, dass Haman zu diesem Zeitpunkt der eigentlich wahre Herrscher im Königreich ist und mit dem König machen kann, was er will. Und das ist das, was sie aufbrechen muss.
er kauft ja seine Vollmacht.
Seine
Seine
Vollmacht, die
König.
Juden zu vernichten. Ja,
Ja,
wenn er
ja.
dem König sagte, wenn die vernichtet werden, kann man auch gleich ihr Vermögen in die Staatskasse abführen.
Nein.
Was?
Nein, der König, der Haman bietet ihm 10.000
Ja.
irgendwas Talente, glaube ich.
Ja.
Ja, was sozusagen die Beute von den Juden wäre.
Ja.
Aber nicht sicher, dass das überhaupt nötig gewesen wäre. Vielleicht einfach, der König ist ja durchaus auch launisch und vielleicht wäre es auch ohne das gegangen. Frau Fichtbauer.
Also die Rolle von Haman oder die Rolle des Königs. Der König herrscht, aber er regiert nicht. Nämlich sein Regierungschef ist offensichtlich der Haman. Der ist also, sagen wir modern gesprochen, Premierminister. Und der König, wie gesagt, herrscht. Er ist einfach der Erste im Staat und sein Tun besteht also hier nach den Aussagen hier der Bibel ja darin, Gelage abzuhalten und es sich gut sein zu lassen, aber die Rolle der Politik eigentlich dem Premierminister, würde ich sagen, zu überlassen. Und ja, der glaubt, alles, was der macht, ist wohl richtig. Und deshalb ist er auch sofort bereit, die Juden alle umzubringen. Also das, ja, Herrschen und Regieren sind eben unterschiedliche Sachen, ja.
Wobei das natürlich hier nicht wegen der Verfassung ist, dass sozusagen eine konstitutionelle Monarchie ist, sondern an der Persönlichkeit des Königs liegt, der theoretisch durchaus das Recht hätte, selber zu regieren, aber offensichtlich lieber Wein trinkt und mit Frauen im Bett liegt. Und auch die, wir werden ja nachher noch hören, als dann eben das Edikt widerrufen werden soll, dass er sagt, ein Edikt des Königs kann nicht widerrufen werden. Was ich einmal gesagt habe, muss so bleiben. Was auch die Sache noch mal komplizieren wird. Also eigentlich theoretisch hat er die absolute Macht, aber er kann sein eigenes Gesetz nicht widerrufen. Und von daher, wenn ihn sein Premierminister in die Falle gebracht hat, steht er damit auch ziemlich blöd da.
Ich habe jetzt noch mal gerade nachgedacht. Ja, die persischen Könige, also der Vorgänger, beziehungsweise Xerxes dann, jetzt ist ja von Artaxerxes die Rede, Also waren schon Heerführer. Denn bei der Schlacht von Salamis, da hat der König wirklich da auch am Ufer gesessen und hat gesehen, was da passierte. Also, was ich eben gesagt habe, der herrscht und regiert nicht, ist das nicht unbedingt die Rolle des Königs. Aber der Artaxerxes wird ja jetzt als jemand dargestellt, der wirklich alles laufen lässt, der nur Gelage, veranstaltet, es sich gut sein lässt und den anderen regieren lässt. Aber nochmal, das ist sonst in der Geschichte ein bisschen anders. Doch, Heerführer, ja, muss ich mich korrigieren, ja.
Nein, nein, also soll hier in dem Buch sicher keine Aussage gemacht werden, wie persische Könige normalerweise geherrscht haben, sondern es geht darum, hier eigentlich eine Karikatur eines Königs zu zeigen. Es ist gar nicht wichtig, ob das historisch entsprechend ist, sondern eben für die Handlung sehr wichtig, dass da ein König ist, der eigentlich, es fängt ja schon am Anfang damit an, dass er als auf Vashti wütend ist, anstatt das Problem selber zu lösen, sich von seinen Beratern sagen lässt, was er denn nun tun soll. Und damit ein persönliches Problem zur Staatsangelegenheit macht. Also da sieht man eigentlich schon, dass er nicht in der Lage ist, selber was zu tun. Man könnte sagen, eigentlich der Erste, der den Mund aufmacht und ihm was vorschlägt, das wird er tun, vermutlich. Ja, Frau Fricke.
Ja, ich finde, dieser eine Satz ist einfach ein Schlüsselsatz am Ende. Aber jetzt legt auch Esther in ihren Kleidern und in ihrem Bewusstsein das Königtum an. Der König fühlt das Besondere und der Text betont, und es war, als der König die Königin Esther sah. Sie ist also nicht irgendein Bettmäuschen mehr für ihn unter vielen, sondern sie ist wirklich seine Königin. Das heißt, er selber muss damit auch auf die Königsebene zurückkommen. Sonst wird er nah, sag ich mal, ja. Und er sagt dann ja auch: Was ist dir, Königin Esther? Das heißt, die hat auch ein Kleid angezogen, das würdig war in der Situation. Es ging wirklich die Würde wieder zu bekommen, und zwar für Esther und auch für das jüdische Volk, dass es eben nicht mal eben einfach umgebracht wurde, weil der Haman das für sein Fortkommen brauchte, ne? Also das finde ich eine sehr spannende Szene mit dem Kleid, dass
Und
sie das
der Vers ist auch wirklich auffällig, dass es eben heißt, und Esther legte das Königtum an. Man hätte erwarten können, dass es heißt, und Esther legte die königlichen Kleider an. Aber es wird ausdrücklich gesagt, sie legte das
Ja,
Königtum an. Und damit ist eigentlich schon sehr deutlich gesagt, dass es hier um mehr als Kleid geht. Und in dem
genau.
Kleid sich noch viel mehr verkörpert.
Ja, nur
Wie
ein
man ja auch sagt,
Symbol
Kleider
ist.
machen Leute, ist in
Ja,
dem
genau,
Fall
das ist
wohl
nur
auch
ein
ganz
Symbol für
deutlich.
das, was passiert in der Geschichte. Der würde finden. Also finde ich sehr schön beschrieben, das Ganze. Ja.
Ja, das ist natürlich auch eine Szene, die man sich wunderbar gemalt vorstellen kann auch. Es gibt im Mittelalter ja durchaus, und dann ja, christliche Malereien natürlich meistens, aber da gibt es nicht wenige, die natürlich gerade diese Szene zwischen Esther und Achasverosch dargestellt haben. Das ja, regt einfach dazu an, das zu malen. Frau Wichbauer, hatten Sie sich nochmal gemeldet oder ist die Hand oben? Okay, gut. Ja, dann kommen wir jetzt die Einladung zum ersten Gelage, nachdem also Esther jetzt erfolgreich zum König gelangt ist. Die erste Lektüre. Verschiedene Antworten wurden auf die Frage gegeben, warum Esther nicht sofort, als sie zu ihm kam, ihre Bitte an den König richtete. Ich möchte behaupten, dass sie gar keine andere Möglichkeit hatte. Esther lebt ihr Leben als ergebene, passive und sogar gedemütigte Frau. Sie hat keinerlei Möglichkeit, vor dem König zu stehen, vor ihm ihre Identität bekannt zu geben und ihre große Bitte auszusprechen. Esther ist nur in der Lage, eine kleine Bitte auszusprechen, eine Bitte, der Nachzukommen dem König nicht schwerfallen wird. Und so geht die, die bis jetzt geführt, eingeladen und genommen wurde, ein Wagnis ein und lädt den König zu sich ein. Und die zweite Lektüre dazu. Als Esther Achaschwerosch zum Gelage einlädt, macht sie ihn zum Gast. Achaschwerosch ist der andere in einem Raum, der nicht sein Raum ist, sondern Esthers. Esther wählt als Ort der Verführung den Gelagesaal. Darin liegt mehr als ein Hinweis auf das bekannte gesellschaftliche Spiel zwischen dem Zentrum und den Rändern. Das Zentrum verzichtet gerne auf seine Macht zugunsten der Ränder, die es selbst geschaffen hat, denn so fühlt es sich stärker. Ein Mann entspricht den Bitten einer schönen Frau, von ihr geführt und nach ihren Regeln handelnd, und dieses Benehmen bestätigt seine Macht und seine Herrschaft. Dies ist ein vergnügliches Spiel für das Zentrum, für den Mann. Esther lädt den König in ihr Territorium ein, in dem die Dinge mehr unter ihrer Kontrolle sind. Indem sie Haman in die Einladung einschließt, schläfert sie seine Vorsicht ein. Man kann sich schwer vor jemandem fürchten, der einen zu einer privaten Party mit dem König einlädt. So ist Haman weniger angespannt und wachsam. Er schöpft keinerlei Verdacht. Beim ersten Gelage schafft Esther noch eine Scheidewand zwischen sich und Achashverosch und Haman und sagt zu dem Gelage, das ich ihnen geben werde. So wahrt Esther die bekannte und anerkannte öffentliche Ordnung. Es gibt zwar eine Abweichung von der uns aus Kapitel 1 bekannten und anerkannten Ordnung, wo es getrennte Gelage für Frauen und Männer gab, die die Trennung der Geschlechter und eine klare Hierarchie widerspiegelten, aber die Abweichung ist verschwindend klein, sowohl in der Terminologie als auch im Verhalten der Anwesenden. Ja, soweit die Einladung. Herr Müller?
Wir haben im Buch Hiob haben wir die explizite Aussage, dass also Hiob mit seinen Söhnen und mit seinen Töchtern da irgendwie ein Gelage abhält. Ist das schon der erste Schritt hier zum Durchbrechen dieser sogenannten dünnen Wand? Oder was hat es bei Hiob zu sagen?
Interessante Frage, denn was noch interessanter ist bei Hiob, dass das Buch Hiob damit endet, als Hiob wieder neu zu Wohlstand kommt und ihm noch weitere Kinder geboren werden, werden auch die drei Töchter, die er bekommt, sogar mit Namen erwähnt. Ja. Und da heißt es, und er gab ihnen Erbe inmitten ihrer Brüder, was ja eigentlich nicht, zumindest nach jüdischem Recht, Hiob ist nicht eindeutig oder wahrscheinlich eher nicht Jude nach dem Buch Hiob, aber normalerweise war es nicht üblich, dass die Tochter geerbt hat, wenn Brüder da waren. Also auch in dem Sinne macht das Buch Hiob einen großen Schritt in die Gleichberechtigung der Frau, könnte man sagen. Und, Im jüdischen Kanon ist es ja wirklich kurz vor Esther. Es sind nur die anderen Rollen, Hohes Lied, Ruth und Klagelieder und Kohelet sind dazwischen. Also von daher kommt das auch relativ schnell aufeinander. Könnte man erwägen zumindest.
Ja, okay.
Ja, also auch hier sehen wir so diese beiden möglichen Interpretationen, dass es eigentlich, man entweder sagen könnte, Esther weiß noch gar nicht, wie sie eigentlich weiter vorangehen soll und macht von daher vorsichtig mal einen Schritt, ohne zu wissen, was der nächste sein wird, während in der anderen Sicht eben das wesentlich mehr geplant ist und eben auch der Ortswechsel in ihrem Bereich eine Rolle spielt. Ja, und dann findet das Gelage ja statt in Esthers Räumen. Und als der König da eben Esther zum zweiten Mal fragt, was möchtest du, sagt sie ja nicht, was sie wirklich möchte, sondern sagt, kommt auch morgen noch zu mir zum Gelage und dann werde ich es sagen. Nach der ersten Lektüre kann man das so verstehen, Esther handelt langsam und übt sich in ihrer Position als Subjekt. Das erste Gelage dient als Generalprobe vor dem Schauspiel selbst, eine Art Rollenspiel. Sie steht bei dem ersten Gelage dem König und Haman gegenüber und wagt, den Mund aufzumachen. Ihre Worte enthüllen zwar noch nicht den Inhalt ihrer Bitte, aber es liegt in ihnen das Aufdecken ihrer Präsenz den beiden gegenüber. Sie erlebt die Situation, das Gefühl des sich Hinstellens gegenüber Haman und gegenüber dem König und die Möglichkeit, ihren Willen zum Ausdruck zu bringen. Und in der zweiten Lektüre: Jetzt nimmt der Leser Esthers Plan voller Staunen über die in ihm verborgene Raffinesse und Listigkeit auf. Hätte Esther sofort beim ersten Gelage darum gebeten, die Anordnung Hamans zu annullieren, wäre ihre Bitte wahrscheinlich abgelehnt worden. Haman ist der starke und dem König nahestehende Mann. Der König ist Einflüssen von Personen aus seiner Umgebung ausgesetzt. Er verlässt sich auf Haman wesentlich mehr als auf Esther. Wir würden uns nicht wundern, wenn es Haman gelungen wäre, den König zu überzeugen, den Befehl bestehen zu lassen und sich vielleicht auch Esther selbst zu entledigen. Eine Königin ist, wie wir bereits gesehen haben, leicht zu ersetzen. Ein treuer Ratgeber wesentlich schwerer. Daher vertagt Esther das Aufdecken ihrer Bitte und benutzt den Punkt, an dem sie stark und kräftig ist, ihre Fähigkeit zu verbergen. Der König ist in ihrem Rätsel gefangen und neugierig zu erfahren, was das Geheimnis ist, um dessen Willen Esther bereit ist, sich zu gefährden. Ja, hier noch ein weiterer Einblick in das Fortschreiten von Esthers Plan. Dazu noch Anmerkungen? Ja, dann hätten wir die Zusammenfassung, die natürlich noch ein bisschen provisorisch ist, denn die Geschichte geht ja noch weiter und ich denke, ich werde auch noch weitere Texte hier von der Autorin bringen, aber zu Esthers Person kann man schon zu diesem Punkt einiges sagen. Also in der ersten Lektüre: Infolge dieser Lektüre ist die Folgerung unvermeidlich, dass Esther sich nur an ihrer Stelle als anderer sicher fühlt. Dort fühlt sie, dass der König sie schützen wird. Solange der König sie die Aufgabe, die er ihr zugedacht hat, erfüllen sieht, wird er für ihr Wohlergehen sorgen. Daher definiert sie sowohl sich selbst als auch ihr Volk so. Der Prozess, den Esther durchmacht, ist also minimal. In ihrem tiefsten Innern identifiziert sich Esther immer noch als andere und wendet sich in dieser Rolle an den König. Der Prozess ihrer Stärkung und Kräftigung, mit dem ihre Verwandlung zum Subjekt begann, vergeht und schrumpft zusammen und hat nicht den Weg für eine wirkliche Veränderung bereitet. Ihr aktives Handeln lässt sich nur als Folge der Abwesenheit Mordechais erklären und damit, dass er sie in die Ecke gedrängt hat. Nur weil sie keine andere Wahl hat, geht Esther zum König. Und die Zusammenfassung der zweiten Lektüre: Wir können also behaupten, dass Esther zu Beginn des Buches als schweigsames und passives Mädchen dargestellt wird, auch wenn dieses Schweigen Kraft hat. Ihre Welt scheint sich auf Kleider, Kosmetika, Parfums und das Gewinnen von Gunst in den Augen der Männer um sie herum zu beschränken. Jahre vergehen und in der Stunde der Not, nach der Bitte Mordechais, bricht aus der schweigenden Gestalt eine entschiedene, listige, mutige und verantwortliche Persönlichkeit hervor. Esther zeigt sich als mit nicht zu unterschätzenden rhetorischen Fähigkeiten begabt. Sie weiß, wie man Achashverosh neugierig machen und auf die Folter spannen kann, welche Tasten sie spielen muss, um seinen Zorn auf Haman zu erregen, und wie sie zu seinem Herzen sprechen und ihn in die von ihr gewünschte Richtung lenken kann. Ihre intime Kenntnis des Systems und des Machtgewebes im Palast ist die Quelle ihrer Macht. Esther nutzt die sich ihr bietende Gelegenheit zum Handeln aus. Sie ist eine schön aussehende Frau, deren Stärke und Kraft verborgen waren unter der Hülle ergebener Weiblichkeit. die die Gesellschaft sie anzulegen veranlasste, bis zur passenden Stunde, in der sie aus ihr herausbrachen. Zu Beginn wird Esthers Stimme nicht gehört und ihre Meinung war niemandem wichtig. Aber in der Stunde der Krise, die, obwohl sie ihr eigenes Leben betraf, wesentlich mit der nationalen Ebene verbunden war, mobilisierte Esther all ihre seelischen Kräfte, um auf die ausgeklügelste und richtigste Weise zu handeln und Erfolg zu haben. Sie bekam zwar Hilfe von einer männlichen Gestalt, die ihr den Rücken stärkte und nach ihr beim König eintrat, aber dies nimmt nichts von ihrem zentralen Anteil an der Handlung und an ihrem Erfolg weg. Ja, dazu Anmerkungen. Frau Herretsch.
Ja, meine Frage ist eigentlich, aber vielleicht ist er eher am Schluss auch des zweiten Teiles sinnvoller. Was bedeutet eigentlich so diese Rolle von Esther für die heutige Zeit im Judentum? Und auch im Christentum.
Was das Judentum angeht, gibt es sicher nicht eine Antwort darauf. Wir werden auch noch mal ausführlicher bei den letzten Kapiteln, wenn es um Purim gehen wird, darauf eingehen. Historisch gesehen kann man sagen, dass viele Jahrhunderte lang wirklich für Juden, die in der Diaspora teilweise auch unter Verfolgung gelebt haben, Esther wirklich eine ganz wichtige Identifikationsfigur waren. Und besonders war das der Fall unter den sogenannten Marannen oder Conversos, den Juden in Spanien, die zum Christentum übergetreten waren, um nicht vertrieben zu werden, aber nicht aus Überzeugung. Und die heimlich auch noch jüdische Bräuche eingehalten haben, was ja dann die Inquisition auf den Plan gerufen hat. Das heißt, die waren wirklich Kryptojuden. Manche von denen haben dann ja auch später Spanien verlassen und sind, sei es ins Osmanische Reich, sei es auch in Städte wie Amsterdam, Altona, Hamburg gekommen, haben dort dann offen sich wieder als Juden bekannt. Aber gerade für diese Kryptojuden ist Esther, die jüdische Königin, die ihre jüdische Identität verbirgt, ganz wichtig geworden. Und so ist es, das Purimfest hat ja dann auch einen Fasttag am Tag vorher bekommen, der das Estherfasten genannt wird. Und das ist für diese Maran ein ganz wichtiger Tag geworden, dass sie dieses Fasten eingehalten haben, obwohl sie das natürlich auch nicht nach außen zeigen konnten, denn das war ja ein jüdischer Brauch, aber da ist Esther eine ganz, ganz wichtige Gestalt geworden. Heute im Staat Israel ist es, ich würde sagen, ein bisschen zweigleisig. Einerseits ist es ein Buch, das in der Diaspora spielt und das will man ja eigentlich nicht haben. Und da ist auch oft das Gefühl zu sagen, ja okay, die Juden sind gerettet worden, aber sie bleiben ja in der Diaspora. Und morgen kann der nächste Haman kommen und das Ganze kann nochmal passieren. Also sozusagen von der zionistischen Ideologie her kann man eigentlich mit dem Buch Esther nicht so wahnsinnig viel anfangen. Aber dennoch ist das Buch eben auch wegen des Feiertages sehr beliebt und gerade auch noch in der britischen Mandatszeit und in den ersten Jahren des Staates Israel ist gerade in einer säkularen zionistischen Stadt wie Tel Aviv sind die großen ja, karnevalsähnlichen Züge an Purim gehalten worden und das waren auch große Purim-Partys gehalten worden. Und da ist sicher irgendwo ein innerer Widerspruch da, das so zu sehen. Und das andere ist natürlich, da werden wir uns auch ausführlich mit befassen, das Problem, die Schiene von Amalek, mit der es halt weitergeht. Und zu sagen, Amalek ist auch durch Esther nicht endgültig erledigt worden, sondern das ist eben etwas, was bis ans Ende der Zeiten gehen wird und immer wieder den heutigen Amalek zu identifizieren und das führt zu manchen äußerst schwierigen Vorfällen hier, zu dem wir, wie gesagt, noch da haben wir, zwei Sitzungen über die Auslegungsgeschichte des Esther-Buches und da jetzt auch diese Frage, wie man mit der Vernichtung der Feinde sowohl im Buch selber als auch mit den aktuellen Forderungen, die es hat. Aber auf jeden Fall ist Esther eine ganz wichtige Figur so. Und natürlich gibt es eben auch, wie wir es auch gerade an dem Beispiel sehen, auch feministische Lektüren. Im Christentum gibt es keine sehr intensive Beschäftigung der Kirchenväter. Ich hatte schon, glaube ich, schon in der ersten Sitzung gesagt, der erste, den ich gefunden habe, der christlicherseits einen Kommentar zu Esther geschrieben hat, war Rabanus Maurus zur Zeit von Karl dem Großen, also enorm spät im Vergleich zu anderen biblischen Büchern. Im Mittelalter wird aber dann schon, weil eben das Buch Esther Hofleben so schön darstellt, wird das eigentlich ja, die Königin Esther so als die ideale Fürstin dann auch dargestellt. Dann kommt es mit Martin Luther zu einem gewissen Umbruch, der eben das Buch Esther, wenn er gekonnt hätte, aus dem Kanon geworfen hätte, aber das Hebräisch geschrieben ist, ging das nicht. Und aber eben sagt, weil es ein Buch ist, wo der Hass der Juden gegen alle anderen zum Ausdruck kommt, und er findet das Buch nur furchtbar. Da werde ich auch noch ein paar genauere Zitate von bringen. Und das hat sich auf die modernere christliche Welt ziemlich stark ausgewirkt, während es heute auch wieder sehr viele feministische christliche Exegetinnen gibt, die sich Marie-Therese Wacker, emeritierte Professorin für AT an der Universität Münster zum Beispiel, die hat sehr viel darüber gearbeitet. Ich habe den Nachnamen gar nicht erinnert, auch. Es gibt mindestens zwei christliche Exegetinnen, die sich sehr intensiv mit Esther auseinandergesetzt haben. Also da gibt es eine Menge auch an Literatur. Frau Wichtbauer, hatten Sie sich noch gemeldet oder ist es immer noch? Okay. Ja, sonst noch. Herr Müller.
Ja, wie hat die Esther denn eigentlich den Zorn Ahasveros auf den Haman, ich sag mal, provoziert?
Genauer werden wir das beim nächsten Mal, beim zweiten Gelage sehen. Aber man kann wohl schon sehen, was muss der König denken? Esther lädt ihn zum Gelage ein, zweimal, und der Einzige, den sie auch noch einlädt, ist Haman. Kann da nicht so langsam im König die Vorstellung kommen, vielleicht ist irgendwas zwischen den beiden? Warum lädt sie sozusagen nicht mich alleine ein? Das wäre zum Beispiel ein Gedanke, einen Verdacht beim König zu schaffen, dass Haman vielleicht ein Verhältnis mit Esther hat, was natürlich sie auch gefährden könnte. Das ist ein ziemlicher Drahtseilakt, sowas zu machen, aber das bringen durchaus einige Ausleger, das so zu sehen, dass sie...
Weil sie sagt doch dem Haman irgendwas, und er fällt dann praktisch auf die Knie. Und
das kommt beim nächsten Mal, beim zweiten Gelage.
Okay, dann stelle ich zurück.
Werden wir dann noch ausführlicher sehen.
Ja, okay.
Ja, dann bleiben wir also in der Spannung, dass Esther immer noch dem König nicht gesagt hat und der König nicht einschlafen kann. Ich hoffe, Sie können trotzdem einschlafen und wir können uns dann ausgeruht beim nächsten Mal befassen, was passiert, nachdem der König nicht einschlafen konnte und wie es dann zum Ende Hamans kommt. Gut, eine schöne Woche bis dahin. Alles Gute.
Tschüss, vielen Dank.
Tschüss, danke.
Danke, Thomas. Danke.
Vielen Dank.